Okay, fangen wir an. Hallo zusammen. Wir schreiten in unserer Vorlesung Einführung in die Staats- und Demokratie fort mit Rousseau. Das ist ja jetzt ganz chronologisch, aber auch thematisch. Also auch Rousseau ist ein sogenannter Kontraktualist, also der den Staat aus einem Vertragsverhältnis ableitet. Insofern können wir auch thematisch direkt an Locke anschließen. Den Inhalt von heute nehmen Sie wieder der blauen Box. Die stellt etwas wieder so eine Integration dar, also meine eigenen durchgehenden Problematiken und der Punkte, die in dieser neuen Einführung von Münkel und Straßenberger angesprochen werden. Also alle diese Punkte oder die meisten werde ich in dieser Vorlesung abhandeln. Ich werde das hier jetzt immer etwas kürzer halten. Es gab einige in der Evaluation, die gemeint haben, die Einführung in die Vorlesung wäre immer sehr langweilig. Also insofern verweise ich Sie einfach auf die jeweilige Integration dieser beiden Perspektiven, die dann das Vorgehen heute begründen. Kommen wir dann direkt zur Biografie. Jean-Jacques Rousseau wurde 1712 in Genf geboren und ist 1778 in Paris gestorben. Seine Eltern waren Protestanten. Und sein Vater war Uhrmacher, aber die Mutter stammte eher aus einer vornehmeren Familie, heute würde man sagen einer bildungsnahen Familie. Und diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Jean-Jacques Rousseau eben auch eine recht gute Erziehung, wenn auch Privaterziehung dann genossen hat. Einschneidend war eben der Tod der Mutter und dass sich dann der Vater um den kleinen Jean-Jacques kümmern musste. Aber dann war der Vater in Genf in ein Duell verwickelt mit einem anderen Bürger und musste deswegen die Stadt verlassen. Und er wurde dann von Verwandten eben erzogen, aber eben auch in dieser eher vermögenden Familie. Er hat in Genf dann zunächst eine Ausbildung zum Graveur genossen. Also er hatte praktisch das Schönschreiben gelernt, wovon er dann später sehr stark profitiert hat. Einmal im Notenschreiben, im Kopieren von Notenblättern, aber auch sozusagen in seinen Manuskripten, die immer sehr schön eben dargelegt wurden. Er hat ein ganzes Spektrum von unterschiedlichen Berufen gehabt oder wahrgenommen. Er war Musiklehrer, dann auch Botschaftssekretär, Literat, Komponist, Notenschreiber. Und während er seine Lehre gemacht hat, hat er dann Konflikte mit seinem Lehrherrn gehabt und der hatte ihn dann nicht sehr gut behandelt und dann ist er dann immer auf Wanderschaft um Genf herum gegangen. Und eines Tages, als dann die Stadttore schon geschlossen waren und er dann nicht mehr reingekommen ist, hat er einfach beschlossen, diese Lehre abzubrechen und ganz auf Wanderschaft zu gehen. Und ist dann sozusagen in dieser Gegend um Genf herumgewandert und hat dann Unterschlupf gefunden bei einer Frau, einer geschiedenen Frau, die einen Hof bewirtschaftet hat, der von einem Adligen unterstützt wurde und die Aufgabe hatte, sich um Konvertierte, also zum Katholizismus konvertierte Protestanten zu kümmern. Und in dieser Zeit ist dann Jean-Jacques vom Protestantismus zum Katholizismus konvertiert. Also er hat dann nicht nur ganz verschiedene Berufe kennengelernt, sondern auch eben verschiedene Varianten des Protestantismus und auch des Katholizismus. Und bekannt geworden ist er erst in Paris. Dort hat er sich ab 1742 aufgehalten und hatte dann damals 1750 teilgenommen an einer Ausschreibung der Académie de Lyon zu einem Thema, ein Essay einzureichen mit dem Thema, also jetzt meine Formulierung grob zusammengefasst, also welchen Beitrag hat die Wissenschaft geleistet, um die Menschheit oder das Leben besser zu machen? Und hier hat er den ersten Preis erhalten für diesen Essay und ist dann mit einem Schlag berühmt geworden und ist dann eben mit dieser Reputation auch einbezogen in das Netzwerk der Enzyklopädisten. Also damals wurde ja sozusagen die erste Enzyklopädie geschrieben, was heute Wikipedia ist, also sozusagen ein Unternehmen, in dem sozusagen in einer einzigen Bücherei das gesamte Wissen der Menschheit zusammengefasst werden sollte. Und in diesen erlauchten Kreis wurde dann Jean-Jacques Rousseau aufgenommen. Und dann in dieser Zeit von 1750 bis 1762 hat er seine gesamten Bücher und sonstigen Werke, die ich auf der nächsten Folie zeigen werde, geschrieben. Also das ist seine eigentliche Schaffensperiode. Eigentlich nur 12 Jahre, aber die waren eben sehr dicht. Und für uns ist ganz wichtig eben die Veröffentlichung des Gesellschaftsvertrags 1762. Das ist sozusagen der Markstein, den er in unserem Gebiet gesetzt hat, in der politischen Theorie und politischen Philosophie. Seine Werke setzten sich eben sehr kritisch mit den damaligen politischen und geistigen Strömungen auseinander. Und sie wurden dann eben auch scharf zensiert. Also es waren hauptsächlich zwei Werke, die zensiert wurden. Das war einmal natürlich der Gesellschaftsvertrag, aber auch Emile, ein pädagogisches Buch. Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, also 1766, 67, als er wieder aus Frankreich in die Schweiz emigrierte und gewissermaßen auf der Flucht war, ist er dann eben nach Norden noch weitergereist und dann nach England übergesetzt und hat damals den David Hume besucht. Mit dem hat er sich aber auch verkracht, also so ein Kennzeichen von Jean-Jacques Rousseau war, dass er mit allen Leuten, mit denen er länger so in Beziehung war, in Streit gerät. Also er ist 1712 geboren, 2012 war der 300. Geburtstag und damals hatte ich eben auch schon die Vorlesung gehalten und habe das beobachtet, wie in der Schweiz dann sogar in der Tagesschau dann eben über den Geburtstag von Jean-Jacques Rousseau berichtet wurde. Ich habe da einen kurzen Ausschnitt von.
Der Philosoph brachte mit seinen Schriften das absolutistische System des 18. Jahrhunderts ins Wanken. Seine Wertvorstellungen sind noch heute universell. Die Stadt Genf feiert den 300. Geburtstag ihres berühmtesten Bürgers mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Rousseau pour tous, Rousseau für alle, Alexandra Gubser.
Jean-Jacques Rousseau, Denker, Schriftsteller, Komponist, Philosoph und Politiker. Mit seinen Schriften inspirierte er die Erklärung der Menschenrechte und die Französische Revolution. Seine Ideen zum Contrat social, zum Gesellschaftsvertrag, nahmen 1762 die heutige Volkssouveränität vorweg. Seiner Zeit voraus zu sein, schuf ihm erbitterte Feindschaften. Aus Genf musste er flüchten, seine Bücher wurden verbrannt. 300 Jahre nach Rousseaus Geburt versucht Genf nun mit dutzenden Veranstaltungen etwas wiedergutzumachen.
Es war eine Hassliebe zwischen der Stadt und Rousseau. Aber wir sind stolz auf diesen Bürger, der seit 300 Jahren unsere Geschichte prägt. Und wir ehren ihn. Die großen Ideen in seinem Werk waren oft widersprüchlich. Dadurch entstanden Diskussionen und diese führten zu gemeinsamen Fortschritten. Ich glaube, das ist etwas, das uns in der Schweiz inspirieren kann. Alle großen Männer, die mit neuen Ideen kommen, riskieren, geliebt oder gehasst zu werden. Das gehört zur Debatte.
Sich mit seinem berühmtesten Bürger zu versöhnen, dafür hat Genf ein ganzes Jahr Zeit mit Ausstellungen, Filmen, Diskursen und einer Entdeckungsreise, für die Musiker Stefan Eicher seine Stimme geliehen hat.
Il existe une autre île sur un autre land.
Verträumte Spaziergänge und Fahrten waren auch eine der großen Passionen von Jean-Jacques Rousseau.
Venez, le bateau va bientôt accoster.
Also hier dieser kleine Ausschnitt aus diesem großen Geburtstag vor ein paar Jahren. Es wurde darauf hingewiesen, dass Jean-Jacques Rousseau eben sehr starken Einfluss auch auf die Französische Revolution hatte. Und da muss man natürlich seine Geschichtskenntnisse wieder ein bisschen hervorkramen. Also auf was hat die Französische Revolution damals reagiert? Was war der politische Kontext, in dem die Konflikte existierten und sich zugespitzt haben, auf die dann sich in der Revolution entluden? Also man nannte eben dieses alte Regime, also wo der Sonnenkönig eben auch eine große Rolle gespielt hat, das Ancien Regime, das Modell des Absolutismus überhaupt in Europa, was viele andere Fürsten, insbesondere auch die Preußen, kopieren wollten. Und das bestand in Frankreich insbesondere darin, dass der König den mittleren Adel ausgeschaltet hat und alle Adligen es dann vorzogen, sich eher in Paris aufzuhalten, am Hof des Königs und weniger auf den Höfen und diese gut zu bewirtschaften. Und das war nach Tocqueville, den wir hier in der Vorlesung auch durchnehmen, eben auch ein Grund für die Krise in der Landwirtschaft Frankreichs in dieser Zeit. Und das war natürlich gepaart mit dem verschwenderischen Lebensstil in Versailles, den der König nur mit wiederkehrenden Steuererhöhungen dann finanzieren konnte. Und die Kehrseite war natürlich, dass viele Schichten und Gruppen verarmten. Es gab Aufstände und die soziale Krise entlud sich dann, wie wir das alle kennen, in der Französischen Revolution. Ein weiterer wichtiger Kontext war eben der sogenannte religiöse Konformismus, Katholizismus in einem Stichwort, in Frankreich dieser Zeit. Und gegen sozusagen diesen Konformismus hat sich natürlich die Aufklärung, also die Philosophen der Aufklärung in Frankreich gewehrt. Und viele Werke wurden eben damals zensiert. Die Veränderungskräfte kann man eben zusammenfassen als in geistigen Strömungen einmal natürlich die Aufklärung und der Rationalismus. Ganz wichtig ist auch, dass in die Vorgänge in England, über die wir in den vorherigen Vorlesungen gehört haben, natürlich auch ihre Auswirkungen auf Frankreich hatten. Also beispielsweise Montesquieu, der Rousseau auch sehr stark beeinflusst hat, hat in vielen Dingen die Glorious Revolution in England als ein Vorbild gesehen für Frankreich. Ganz starke Einflüsse auf Rousseau gingen natürlich dann auch von seiner Heimatstadt Genf aus. Also Genf war seit 1536 bereits Republik und war eben sehr stark geprägt vom Protestantismus kalvinistischer Prägung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon mal den Calvinismus behandelt haben als eine spezielle Form des Protestantismus. Also in der alten Vorlesung haben wir diese Fragen ganz am Anfang behandelt, wo es praktisch um Gesellschaftstheorie ging und wo man auch James Coleman und Max Weber behandelt haben, also mit seiner protestantischen Ethik. Und da spielt ja der Calvinismus eine große Rolle. Wer von Ihnen kann uns sagen, welche spezielle Variante der Calvinismus innerhalb des Protestantismus dargestellt hat? Bitte? Lutherismus. Also das ist natürlich auch eine Strömung innerhalb des Protestantismus, aber das würde ich sagen eher nicht. Also Max Weber hat den Calvinismus beispielsweise gleichgestellt mit dem Pietismus und hat diese Strömung als sogenannte innerweltliche Askese dargestellt. Also das sind Christen, die sich sozusagen selbst kasteien und eben nicht verschwenderisch leben und so weiter. Und Luther war eher einer, für den haben diese Werke, mit denen man zeigt, dass man Christ ist, keinen so großen Wert gehabt. Also er hatte ja betont, dass man im Christentum eigentlich nur durch die Gnade Gottes selig wird und nicht dadurch, dass man bestimmte äußerliche Werke tut. Während die Pietisten und die Calvinisten sehr stark darauf konzentriert waren, durch ihr Handeln, durch ihre Werke zu zeigen, eben dass sie dieser religiösen Gemeinschaft angehören. Also insofern wird dann von Weber der Calvinismus als eine Religion gesehen, die sehr stark das kapitalistische Handeln inspiriert hat. Also dass die Calvinisten eben nicht den Profit, den sie sozusagen aus ihrem wirtschaftlichen Handeln gezogen haben, mit großen Festgelagen und so weiter gleich verprasst haben, sondern die haben den Profit reinvestiert, um neuen Profit dann zu schaffen. Und insofern hat Weber eine These aufgestellt, dass der Kapitalismus eben auch sehr stark kulturell bedingt ist, also der sehr stark durch die Religion beeinflusst. Also und ich denke, dieser Kontext hat Jean-Jacques Rousseau doch auch sehr stark geprägt, diese spezielle Perspektive des Christentums. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Karte, in der sozusagen auch Genf damals eingezeichnet war, als sozusagen ein ganz kleiner Teil einer Republik, die dann später zur Zeit Napoleons von Frankreich dann zeitweise eingemeindet wurde, aber dann wieder später unabhängig wurde, am Ende der Napoleonischen Kriege. Auf dieser Folie sehen Sie wieder so die Netzwerke, die ich typischerweise durchnehme. Also ganz allgemein ist Rousseau von den Strömungen Aufklärung und Liberalismus beeinflusst worden. Das kognitive Netzwerk der wichtigen Philosophen, die er rezipiert hat in seinen Büchern, das sind Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin, der französische Souveränitätstheoretiker, aber auch der Philosoph Montaigne und insbesondere die Vertragstheoretiker Grotius, Pufendorf und die beiden Philosophen, die wir hier schon durchgenommen haben, Hobbes und Locke. Und in Paris gehört er zu dem sozialen Netzwerk, also in dem Diderot eine große Rolle gespielt hat, innerhalb der Enzyklopädist. Und mit denen ist er aber dann schon sehr früh in Streit geraten. Also Sie sehen ja diese schraffierten Pfeile und Beziehungen, also als Konfliktbeziehung. Und er war letztlich doch schon sehr stark ein Einzelgänger. Die habe ich auf andere Weise noch dargestellt, also durch welche Leute ist Jean-Jacques Rousseau beeinflusst und welche hat er wieder beeinflusst. Und hier sehen Sie, Er hat die ganze Bandbreite von wichtigen Philosophen in den folgenden Jahrhunderten sehr stark beeinflusst. Insofern ist er einer der wirkmächtigsten Philosophen überhaupt. Diese Folie stellt das Werk dar von Jean-Jacques Rousseau. Also eingangs hatte ich schon gesagt, er hatte ein ganzes Spektrum von Berufen abgedeckt. Musiker, Literat, Pädagoge, Philosoph, Staatstheoretiker und hat da eine ganze Reihe von Werken dann hervorgelegt. Auch eine Oper hat er komponiert. Ganz interessant sind die Les Confessions, also eine Autobiografie. Er hat sowas Ähnliches eben machen wollen wie der Augustinus, der hat ja auch einen dicken Schmöker geschrieben, Bekenntnisse. Und das ist wirklich sehr interessant zu lesen, also wirklich ein ganz dicker Schmöker. Aber da ist Rousseau sehr offen beschreibt sozusagen auch viele Dinge, intime Dinge des alltäglichen Lebens, in die er damals involviert war. Und in diesem Buch merkt man natürlich schon auch so dieses Charakteristikum, das ihn auch noch ausgezeichnet hat, also dass er gewissermaßen unter einer Verfolgungsangst gelitten hat und überall sozusagen Verschwörung gewittert hat und deswegen auch mit vielen Leuten dann im Streit war. Für uns Politik- und Verwaltungswissenschaftler sind zwei Werke von großer Bedeutung. Neben dem Sozialvertrag ist es der Diskurs über die Ungleichheit, Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Und in diesem Ungleichheitsdiskurs stellt er gewissermaßen auch seine gesellschaftliche Entwicklungstheorie dar. Wir konzentrieren uns in dieser Vorlesung sehr stark auf den Gesellschaftsvertrag. Der besteht insgesamt aus 4 Büchern. Und ich gebe Ihnen mal sozusagen einen Einblick, wie sozusagen die ersten beiden Bücher am Anfang so gegliedert sind. Also er macht es ähnlich wie der Locke, also dass er sozusagen von den Ursprüngen her, vom Naturzustand her, seine Staatstheorie begründet. Und dann eben den Gesellschaftsvertrag als eine Lösung der Konflikte darstellt. Rousseau fängt an mit einer Kritik an der Hobbeschen Entwicklungstheorie und was eben dann ganz innovativ ist, allerdings wenn man jetzt den Locke im Hintergrund auch noch sieht, ist es jetzt nicht so fürchterlich innovativ, aber kontrastierend eben zu Hobbes ist eben das insoweit innovativ, dass er sagt, der Urzustand ist nicht wirklich als das, was Hobbes als Urzustand beschreibt, der Krieg jeder gegen jeden, das ist nicht der Urzustand, sondern das ist eher die Wirkung der Zivilisation. Das ist die Situation heute, also in der damaligen Zeit. Und er hat eine vollkommen andere anthropologische Sicht auf den Menschen und sagt am Anfang, hätte es keine gewaltsamen Konflikte zwischen den Menschen gegeben. Und Ausbeutung und Ungleichheit und Krieg, dieser Krieg jeder gegen jeden, sei erst mit der Arbeitsteilung und mit dem Eigentum entstanden. Und da gibt es natürlich schon Ähnlichkeiten auch zu Locke. Also auch Locke sieht ja mit dem Eigentum dann bestimmte Konflikte entstehen, die dann ein Schiedsrichter, unabhängigen Schiedsrichter bedürfen. Aber für ihn ist eben viel wichtiger, dass mit dem Eigentum Ungleichheit entsteht, dass erst mit dem Eigentum diese großen Differenzen an Ungleichheit in die Welt kommen. Und sein Fazit ist dann, dass der wirtschaftliche Fortschritt, Wissenschaft und Kultur bis zu diesem Zeitpunkt den Menschen nicht besser, sondern eher schlechter gemacht haben. Und die Implikation dann dieser Sicht ist einerseits so die These zurück zur Natur, also dass man wieder versucht, in diese natürlichen Verhältnisse zurückzukommen, oder in der Moderne eben dann den jetzigen Zustand transformiert durch einen Sozialvertrag, in dem Gleichheit und Freiheit durch einen Gesellschaftsvertrag wiederhergestellt wird, insbesondere Gleichheit hergestellt wird. Ich hatte mal einen Dokumentationsfilm gesehen unter dem Titel Zurück zur Natur, wo Schweizer nach Alaska gezogen sind und sozusagen sich haben inspirieren lassen von Rousseau und versuchten dort mit ihrer Familie sozusagen vollkommen subsistent, selbstsubsistent zu leben und sozusagen alles in Eigenarbeit herzustellen. Also das ist natürlich auch eine Konsequenz, die man sozusagen aus einer rousseauischen Perspektive ziehen kann, dass man entscheidet, aus der Zivilisation auszusteigen und wieder zurück zur Natur gehen möchte. Und hier in der blauen Box sehen Sie eben das Zitat, als in der sozusagen diese Sichtweise umgedreht wird. Er schreibt, alle, die unaufhörlich von Bedürfnis, Begierde, Unterdrückung sprechen, haben die Begriffe, die sie in der Gesellschaft aufgenommen haben, auf den Naturzustand übertragen. Sie sprachen von Wilden und zeichneten den Zivilisierten. Also das ist sozusagen die Konfliktsituation, die Hobbes den Wilden zugeschrieben hat, dass die eher in diesem ancien Regime, in dem damaligen Frankreich, eben zu verorten ist. Aus unserer heutigen Sicht und mit dem heutigen Wissen, was wir sozusagen aus der Anthropologie und aus der Ethnologie heute wissen, über die Vielfältigkeit von Gesellschaften, kann man das Menschenbild von Rousseau nicht anders bezeichnen als ein romantisches Bild vom Menschen im Naturzustand. Also er hatte die Vorstellung, die waren ohne Sprache, ohne Fertigkeiten, ohne Moral, Ansehen und Verachtung, ohne Freundschaft und Feindschaft. Aber heute gibt es eben beispielsweise sogar Max-Planck-Institute, die sich dieser Forschung widmen, zum Beispiel das Leipziger Institut für Anthropologie, also die eben wirklich erforschen, wie die Menschen, sagen wir, vor 40.000 Jahren gelebt haben. Und da entsteht dann schon ein realistisches Bild, wie es damals wirklich zugegangen ist. Aber nach seiner Perspektive lebten die Menschen da sehr friedfertig und nur an der Liebe zu sich selbst in der Weise orientiert, also dass sie an Selbsterhaltung interessiert waren. Dass sozusagen die Selbstliebe eben nicht ein Egoismus heutiger Zeit darstellte, in der Selbstliebe eine Art Selbstverliebtheit in der Weise ist, in der man immer sozusagen besser sein will als der andere, sich sozusagen vergleicht. Also das glaubte eben Rousseau, dass diese Orientierung, der moderne Egoismus, eben eine Reaktion oder eine Veränderung des Menschen in der Zivilisation war. Und aus seiner Perspektive waren die Menschen untereinander absolut gleich und unabhängig in natürlicher Gleichheit. In Bezug auf die Selbstliebe hat vor einiger Zeit, ich glaube auch 2012, ein Philosoph eben diese Differenz hervorgehoben, also zwischen Selbstliebe und modernem Egoismus. Und er zitierte dann eben diesen aus so folgenden Spruch: Die ursprünglichen Leidenschaften, welche alle auf unser Glück abzielen, beschäftigen uns bloß mit Gegenständen, die sich darauf beziehen. Und da die Selbstliebe ihr Prinzip ist, so sind sie ihrem Wesen nach alle liebreich und sanft. Wenn sie aber durch Hindernisse von ihrem Gegenstande abgelenkt werden und sich mehr damit beschäftigen, das Hindernis wegzuräumen, als den Gegenstand zu erlangen, dann verändern sie ihre Natur und werden zu Zorn und hassfähig. Und auf diese Art verändert sich die Selbstliebe in Eigenliebe. Das heißt, in eine relative Empfindung, Vermögen derer man Vergleiche mit sich anstellt, Vorzüge erlangt, deren Genuss doch bloß negativ ist und welche ihre Befriedigung nicht durch unser eigenes Wohl, sondern nur durch das Unglück anderer zu befördern sucht. Also er sagt, der moderne Egoismus würde sich von der alten Selbstliebe dadurch unterscheiden, dass wir immer sozusagen die Differenz zu den anderen maximieren zu versuchen. Also, dass es uns nicht einfach nur um uns, unser eigenes Wohl geht, sondern wir immer besser sein wollen oder die anderen sollen schlechter sein als wir. Dass das sozusagen ein Zug des Verhaltens der Moderne sei. Also die bürgerliche Gesellschaft bringt dann Feindschaft und Unmoral. Mit dem Eigentum entsteht Ungleichheit und Unfreiheit und Egoismus und Gier bestimmen dann das Handeln der Menschen, das er eben dann als unmoralisch bezeichnet. Und es entstehen dann in diesem Kontext der Ungleichheit dann Abhängigkeit und natürlich dann soziale Probleme, Krisen und dann eben Konflikte, in denen sich diese Krisen entladen. Und der Mensch wird untertan oder ist untertan in einem solchen Kontext und er formt eben diesen Spruch, also der immer wieder zitiert wird: Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten, also bezogen auf seine Zeit damals. Und die Lösung, um diesen Zustand, untragbaren aus seiner Sicht Zustand, aufzubrechen, zu verändern, ist eben der Gesellschaftsvertrag. Um sich dann ihrer Ketten zu entledigen, konstituieren sich die Menschen zu einer politischen Gemeinschaft über einen Gesellschaftsvertrag. Und das ist dann jetzt nicht nur eine Gemeinschaft, in der man kooperiert, sondern eine sittliche Gemeinschaft, in der sozusagen der politische Körper dann auch die Tugenden der Bürger verbessert. Man würde heute sagen, die Menschen werden umerzogen in diesem politischen Kontext. Die Menschen geben ihre natürliche Freiheit und alle Rechte an den politischen Körper ab. Und dieser politische Körper, der Staat und das Volk, der wird dann der absolute Souverän, dem dann jeder Teil dieses Volkskörpers dann untertan ist. Und nach dem Vertrag herrscht dann der durch die Gesetzgebungskörperschaft verkörperte Gemeinwille, die sogenannte Volonté Générale. Also über den Vertrag wird dann so eine Legislative eingerichtet, die dann, die Abstimmungsmodus bleibt noch offen, dann mit ihren Gesetzen das Gemeinwohl oder den Gemeinwillen dann per Gesetz festlegen. Alle Bürger sind dann Teil dieses Gemeinwillens und frei in dem Sinne, dass sie sich dann immer im Rahmen dieser Regeln verhalten, die die Gesamtheit der Bürger sich setzt. Also man ist dann sozusagen gehorsam gegenüber dem selbstgesetzten Gesetz. Und Rousseau schreibt, das ist Freiheit. Freiheit ist, wenn man sich selber sozusagen Gesetze setzt, denen man gehorchen muss. Das ist ein interessanter Kunstgriff in der Definition von Freiheit. Er schreibt, wie die Natur jeden Menschen mit seiner unumschränkten Gewalt über seine Glieder ausstattet, so stattet auch der Gesellschaftsvertrag den Staatskörper mit einer unumschränkten Gewalt über all die Seien aus. Alle Dienste, die der Staatsbürger dem Staat zu leisten mag, ist er ihm schuldig, sobald das Staatsoberhaupt sie verlangt. Und das würde er dann auch als Freiheit bezeichnen, weil sozusagen diese Regeln ja von allen Teilen dieses Gesamtkörpers, politischen Gesamtkörpers gesetzt werden und nicht einfach von oben oktroyiert werden. Ich habe versucht, also diese Konfiguration mal darzustellen. Also der Staat, wenn man jetzt versucht, den Staatsbegriff, der dahinter steckt, zu rekonstruieren, ist dann eher passive konstitutionelle gesetzliche Regelung, die den Staatskörper schafft, die den politischen Körper schafft. Und das Volk selber ist dann der aktive Teil. Das Gesamtvolk vertreten sozusagen in den Volksabstimmungen, stimmt dann über die Gesetze ab. Und jeder einzelne Bürger ist dann Teilhaber mit einem kleinen Ausschnitt dieser Souveränität der Macht. Und im Unterschied zu Locke werden nicht zwei Verträge geschlossen, sondern es wird ein Vertrag über die konstitutionelle Ausgestaltung gemacht. Und alles, was danach folgt, das sind dann Gesetze. Zum Beispiel die Einrichtung einer Regierung, was bei Locke dann eben der Herrschaftsvertrag ist, das wäre dann einfach ein Gesetz dieser allgemeinen Volksabstimmung, in dem dann ein Organ eingesetzt wird, das Regierung genannt wird, das bestimmte Rechte hat und also in der Regel als Ausführungsrechte von Gesetzen. Und das Volk ist sozusagen dann als Herrscher und als Teil der Souveränität, als sozusagen partizipierendes Organ an der Souveränität dann identisch. Also das Volk ist einerseits Gesetzgeber, einerseits Untertan. Und er beschreibt das sehr anschaulich in diesem unteren Teil, in der blauen Box. Nehmen wir an, der Staat bestehe aus 10.000 Bürgern. Der Souverän kann nur als ein Ganzes und als Körperschaft betrachtet werden. Aber jeder Einzelne in seiner Eigenschaft als Untertan wird als Individuum betrachtet. So verhält sich der Souverän zum Untertan wie 10.000 zu 1. Das heißt, jedes Glied des Staates als seinen Anteil nur den 10.000. Teil der souveränen Macht hat, obwohl er ihr ganz ungeteilt unterworfen ist. Also man könnte sagen, also hier, auf dieser Seite untersteht der Einzelne 100% dem Gesamtvolk, auf der anderen Seite eben nur mit diesem kleinen Anteil nimmt er an der Partizipation, also das Zehntausendste, eben das Gewicht eben seiner Stimme. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt diese bisher impliziten Phasen mal zusammengestellt als Entwicklungsstufen einer impliziten Entwicklungstheorie, die Rousseau in seinem Werk hat. Also er unterscheidet dann sozusagen verschiedene Gesellschaftszustände, dann auch immer der spezifische Menschenzustand in der jeweiligen Gesellschaftskonfiguration, dann die jeweiligen Handlungsorientierung, dann die der Zustand der Gleichheit, Zustand der Freiheit und zusammengefasst auch der Moralzustand. Im Naturzustand ist der Mensch ein Wilder, er ist orientiert an Selbstliebe, eben nicht an dieser egoistischen Eigenliebe, die ich dargestellt habe, selbstgenügsam, ist in einer natürlichen Gleichheit. Alle Menschen sind gleich und unabhängig. Sie können machen im Prinzip, was sie wollen unter den Bedingungen der Naturgesetze. Und er ist insoweit amoralisch, als es in dieser Zeit Moral überhaupt nicht gibt. Erst mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und der damit zusammenhängenden Entwicklung von Ungleichheit wird der Mensch untertan, und in diesen ökonomischen Verhältnissen transformiert sich seine Selbstliebe zur Eigenliebe, zum Egoismus, schließlich zur Gier. Und Rousseau bezeichnet eben diesen Zustand als in Ketten liegend, also hierarchische Abhängigkeit, und das Ganze als ein unmoralisches Arrangement, das eben zu verändern gilt mit dem Sozialvertrag. Das ist dann eher die Utopie, also eine sittliche Gemeinschaft, in der jeder Bürger ein Teil der Souveränität darstellt und alle sind am Gemeinwohl orientiert. Wenn sie vorher sozusagen egoistisch getaktet waren, dann werden sie umerzogen und in dieser Gleichheitsdimension ist es Aufgabe dann des Staates, eben Gleichheit zu schaffen, einen Zustand zu schaffen, in dem es überhaupt keine großen Einkommensdifferenzen mehr zwischen den Menschen gibt. Und der Freiheitszustand besteht dann eben in der Weise, also dass jeder sozusagen sich an die selbstgesetzten Regeln halten muss und gleichzeitig durch das enge Band eingeschränkt wird, verbunden wird, das in dieser sittlichen Gemeinschaft existiert, sozusagen, wo sozusagen alle eingebunden sind. In der nächsten Folie habe ich jetzt mal versucht, so die drei Gesellschafts- und Menschenbilder entwicklungstheoretisch mal so zusammenzustellen in Kurven. Also es gibt sozusagen die ursprüngliche Gesellschaft, dann die reale Gesellschaft seiner Zeit, in der die Autoren damals gelebt haben, und dann sozusagen die ideale Gesellschaftsentwürfe, die sie mit ihren Büchern entworfen haben. Einmal der Hobbes mit seinem Leviathan, der Locke mit seinem Gesellschaftsvertrag, in der es hauptsächlich auf die Sicherung der Eigentumsrechte und der bürgerlichen Selbstorganisation ankommt. Und Rousseau will im Prinzip so eine Art Sozialismus, Kommunismus, in der sozusagen alle gleich sind, aber ein demokratischer Sozialismus, an dem alle auch gleichzeitig partizipieren an der Erfolgssouveränität. Also wenn man bei der ursprünglichen Gesellschaft anfängt, dann sind sozusagen die Menschen am kooperativsten, am friedlichsten noch bei Rousseau, weniger bei Locke, aber überhaupt nicht bei Hobbes. Also bei Hobbes sind in diesem ursprünglichen Zustand die Menschen eher feindlich gesinnt, und das verändert sich bei Hobbes auch nicht so sehr. Also aus der Hobbeschen Perspektive werden die Menschen auch im Leviathan weiterhin rationale Akteure sein, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Aber der Leviathan, der bändigt sie sozusagen, der hält sie in Schranken und schafft sozusagen durch Gesetze und deren Nulltoleranz-Implementation, sagen wir es mal so, dass die sich dann auch wirklich dran halten und dass die Gesellschaft dann insoweit verträglich ist, also dass sie sich zumindest nicht gegenseitig, also die ihr Eigentum wegnehmen und sich gegenseitig totschlagen. Bei Locke ist es eben auch so, dass er sagt, im Ursprung sind die Menschen eher friedlich zueinander und erst in seiner Zeit, also im Absolutismus des damaligen Englands, also in, wo der damalige englische König versucht hat, den französischen Absolutismus nachzueifern, da sieht er dann eher diese Konstellation, wo jeder dem anderen entfeindet ist, also wo sich dann für ihn eben auch ausdrückt in dem Bürgerkrieg im Englischen damals. Und erst sozusagen mit der Herstellung seiner Utopie der bürgerlichen Selbstorganisation, sagen, wo der Staat als Minimalstaat nur die Eigentumsrechte sichern muss und damit funktioniert alles. Wie Adam Smith dann das später dann beschreibt, wie von einer unsichtbaren Hand geleitet ist die bürgerliche Gesellschaft dann im Gleichgewicht, indem jeder sozusagen seine Interessen verfolgt, arbeitsteilig arbeiten sie dann doch Hand in Hand, wie von einer unsichtbaren Hand geordnet. Und die Menschen sind eben dann auf der Basis dieser bürgerlichen Gesellschaft arbeitsteilig und kooperativ. Rousseau sagt dann, das blendet die Ungleichheit eben aus. Der Locke'sche Staat ist ein Staat der Eigentümer, der eben die unteren Schichten nicht beachtet. Und für ihn wird sozusagen eine wirklich kooperative Gesellschaft nur möglich sein, wenn auch die Einkommensverhältnisse eben angeglichen werden. Ja. Kommen wir zu ganz schwierigen Begriffen: Einzelwille, Gesamtwille, Gemeinwille. Auf der Ebene des Einzelwillen ist es noch ziemlich einfach. Ja, der Einzelwille, der partikulare Wille ist der Wille des Einzelnen, das Interesse des Einzelnen. Man würde auch sagen Individualinteresse. Der Willen aller, Volonté de tous, das ist sozusagen ein Aggregat von Präferenzen, würde man heute sagen, von allen Individuen. Und das alleine ist für Rousseau eben noch keine Volonté générale, kein Gemeinwohl. Das Gemeinwohl hat für ihn einen fast religiösen Stand. Also das ist sozusagen ein Wohl, in der sozusagen das Allerbeste für alle verwirklicht wird. Und da fragt man sich, wie soll das wirklich gehen? Also da, wenn man so in seinem Sozialvertrag das durchguckt, da sieht man dann sozusagen unterschiedliche Beschreibungen. Einmal so das höchste Wohl aller, das Allgemeinbeste. Dann einmal, solange sich mehrere Menschen vereint als einige Körperschaft betrachten, haben sie nur einen einzigen Willen, der sich auf die gemeinsame Erhaltung und das allgemeine Wohlergehen bezieht. Das sind schon wieder zwei unterschiedliche Dimensionen drin. Wenn Sie überlegen, eine Organisation, nehmen wir mal den ADAC, den kennen Sie alle, der hat natürlich einmal das korporative Interesse der Selbsterhaltung, als Organisation weiter zu bestehen. Aber ist das sozusagen gleichzeitig das Gemeinwohl aller Mitglieder? Da gibt es vielleicht auch ganz unterschiedliche Mitgliederklassen. Da gibt es vielleicht eine organisatorische Oligarchie, die beispielsweise die ADAC-Hubschrauber benutzt, um auch sozusagen zu privaten Partys zu fliegen und so weiter. Also da entstehen Spannungen. Also so einfach ist eben die Definition des Gemeinwohls einer Organisation oder einer Kollektivität eben nicht, wie Rousseau das in seinem Buch macht. Dann schreibt er an einer Stelle, der Gemeinwille ist nicht, was für Einzelne, sondern für den Staat als Gesamtes vorteilhaft ist. Und dann gibt es so eine Passage im Buch, die ist fast mathematisch, und da denkt man, also da beschreibt er doch das näher. Ich lese das mal vor, aber letztlich wird man aus dieser Definition eigentlich auch nicht schlau. Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von Wichtigkeit, dass es im Staat möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur für seine eigene Überzeugung eintreten soll. Oft ist ein großer Unterschied zwischen dem Willen aller und dem allgemeinen Willen. Letzterer geht nur auf das Allgemeinbeste aus, ersterer auf das Privatinteresse und ist nur eine Summe einzelner Willensmeinungen. Zieht man nun von dieser Willensmeinung das mehr oder minder, das sich gegenseitig aufhebt, ab, so bleibt als Differenzsumme der allgemeine Wille über. Also wenn man jetzt räumliche Modelle in der Politikwissenschaft benutzt, also zwischen Präferenzen, also ein Extrem und das andere Extrem und sozusagen der mittlere Punkt, dann würde man sagen, mit dem, was Rousseau hier definiert, dann würde sozusagen immer die Mitte zwischen den verschiedenen in so einer Präferenzverteilung, dass die Mitte das Allgemeinwohl darstellt. Und das Allgemeinwohl soll doch aber für alle das Allerbeste sein. Und insofern hat man hier wirklich doch schon Probleme, eben zu erklären, wie das denn wirklich gefunden werden sollte. Also das Problem ist, wie kann man dieses Gemeinwohl, sofern es wirklich existiert, sofern es ein Gemeinwohl gibt, wie kann man das bestimmen? Also die Engländer und Amerikaner sagen statt Gemeinwohl Public Interest, das Interesse der Allgemeinheit. Rousseau führt selber an in seinem Sozialvertrag, dass sogar die relative Mehrheit, also nur eine Stimme mehr, also man hat sozusagen verschiedene Handlungsoptionen und bei einer hat man nur eine Stimme mehr als bei der anderen bekommen, dass das schon genügt, um dann das als Gemeinwohl dann auszugeben. Und er sagt, bei weniger wichtigen und eiligen Entscheidungen ist es nicht nur möglich, sondern auch nötig, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Dann sagt er, bei bedeutsamen und schwerwiegenden Entscheidungen sollte man aber eben doch zumindest absolute Mehrheit oder eben übergroße Mehrheiten, vielleicht sogar bis zur Einstimmigkeit dann erfordern. Also da denkt Rousseau selber auch in verschiedenen Abstimmungsmodi. Aber bei allen dieser Abstimmungsmodi, außer bei Einstimmigkeit, können immer welche schlechter gestellt werden. Und insofern ist es allgemein wohl nie das Allerbeste für alle. Das geht nicht. Also manchmal muss man den einen was wegzunehmen und den anderen zu geben, um sozusagen ein Wohl zu schaffen, also in dem die Gesamtkollektivität einen höheren Nutzen hat. Da kann man sich dann überlegen, wie kann man denn das Gemeinwohl denn finden? Genügen da einfache Abstimmungen über Handlungsoptionen, wie das in der Schweiz gemacht wird? Da wurde ja jetzt gerade am letzten Wochenende war das, glaube ich, ja, über über das bedingungslose Grundeinkommen da abgestimmt. Und da hat natürlich der Bürger immer nur die Option, entweder dafür zu stimmen oder dagegen. Das ist natürlich wenig differenziert, ein wenig differenzierter Umgang mit politischen Optionen. Deliberation, also was hauptsächlich sozusagen in Kleingruppen oder auch im Parlament möglich ist, dass man über verschiedene Optionen diskutiert und dann in der Diskussion sich vielleicht neue Optionen ergeben oder die Optionen dann kombiniert werden, umgestellt werden. Also das ist natürlich nicht in so einer Massenveranstaltung, auch in so einer allgemeinen Volksabstimmung möglich. Das vielleicht kombiniert mit Talkshows im Fernsehen, wo das diskutiert wird, aber letztlich wird das alles dann auch wieder immer runtergekocht, nur auf immer zwei Optionen, wo man eben dafür oder dagegen sein kann. Also das ist letztlich immer noch ein großes Problem der, sagen wir es auch, Soziologie. Da wird es Social Choice genannt oder in der Ökonomie Public Choice. Welche Abstimmungsverfahren kann man sozusagen schaffen und einrichten, die sozusagen das politische Handeln und das politische Entscheiden letztlich verbessern. Ich stelle Ihnen jetzt auf der nächsten Folie einen berühmten Ökonomen vor, James Buchanan. Wer von Ihnen hat den Namen schon mal gehört? Wenige. Also das ist einer der Nobelpreisträger, ökonomischen Nobelpreisträger, die man auch als Philosophen betrachten kann. Und er wurde in einer Politdoku, die 2007 im BBC gezeigt wurde und ein Film, der gedreht wurde von Adam Curtis, und diese Doku heißt The Trap, What Happened to Our Freedom, Dream of Freedom. Und das ist, ich finde, eine der besten Politdokumentationen, die ich je gesehen habe. Also dreiteilig, ewig lang. Aber da werden sozusagen alle wichtigen politisch-philosophischen Positionen dargestellt, die sagen wir, seit den letzten 100 Jahren so diskutiert werden. Und der Teil 3, We will force you to be free, ist im Prinzip ein Zitat aus dem Sozialvertrag. Also diese Worte stehen im Sozialvertrag. Also.
There is certainly no measurable concept that meaningful that could be called the public interest, because how do you weigh different interests of different groups and what they can get out of it? The public interest, as a politician thinks it, does not mean it exists. It's what he thinks is good for the country, and if he would come out and say that, that's one thing. But behind this hypocrisy of calling something the public interest as if it exists, that's what I was trying to tear down.
Also die Frage, ob das Konzept Gemeinwohl wirklich analytischen Sinn macht, ist also immer noch ungeklärt. Also insbesondere von Public Choice und Rational Choice Leuten wie Buchanan und so weiter wird das eben massiv bestritten, dass es überhaupt einen Sinn macht. Kommen wir zum neuen Punkt bei Rousseau. In seinem Konzept der politischen Körperschaft, wie ich sie vorhin dargestellt habe, ist Souveränität nicht teilbar. Also er spricht sich da vehement gegen Gewaltenteilung und für ungeteilte Souveränität aus. Er sagt, die Souveränität liegt beim gesamten Volk und sie kann nicht aufgeteilt werden. Auch nicht sozusagen vom Volk delegiert werden an eine andere Institution, wie das ja beispielsweise in repräsentativen Demokratien ist. Er in dieser Passage, also wo er Gewaltenteilung diskutiert, da sagt er, die Politiker, die uns das so einreden, verhalten sich wie Taschenspieler, die uns sozusagen weismachen wollen, dass das in der Tat Sinn mache, dass da verschiedene Gewalten dann im Staat rational aufgeteilt werden. Aber das sind im Prinzip Täuschungen, wie wenn diese Taschenspieler wären. Und er sagt, die repräsentative Demokratie ist deswegen aus seiner Perspektive kein ideales Arrangement, da eben die Souveränität auch nicht vertreten werden kann. Die Souveränität muss aus seiner Perspektive beim Volk konstituiert durch die einzelnen Individuen bleiben. Und in dieser Perspektive ist er dann auch gegen Interessenverbände, also gegen NGOs. Er würde sagen, non-governmental organizations würden sozusagen eine Aufteilung der Souveränität implizieren und würden letztlich nur Partikularinteressen vertreten. Das Gemeinwohlinteresse repräsentiert sich sozusagen im Staat als die Zusammenfassung dieser politischen Körperschaft. Und aus dieser Perspektive hatten die Revolutionäre in Frankreich dann auch die ganzen Vereine und Verbände verboten. Da gab es dann mehrere Jahrzehnte in Frankreich keine privaten Vereinigungen mehr. Und er sagt eben auch aus dieser Perspektive der absoluten Souveränität, dass die Regierung eben auch das Recht habe, gegen selbstsüchtige Bürger mit Zwang vorzugehen. Und die sogenannte Volonté Générale kann die Bürger dann zwingen, frei zu sein. Also das ist, klingt für uns dann natürlich absurd. Also das ist eben dieser Spruch, den Curtis benutzt hat, um seinen dritten Teil damit zu übertiteln. Und das hat die Französische Revolution, insbesondere in der Zeit, in der die Jakobiner dann herrschten, einen immensen Einfluss. Also es gibt Leute, die sagen, der Sozialvertrag war das Buch auf dem Tisch des Wohlfahrtsausschusses der französischen Revolutionäre und sozusagen die Legitimation dann für die Geschäftigkeit der Guillotine dann in dieser Zeit. Dass diejenigen, die sozusagen nicht eingesehen haben, dass bestimmte Dinge in ihrem Wohl sind, im Allgemeinwohl, dass die dann eben schnell geköpft wurden. In der Evaluation war auch eine Kritik, dass ich doch mehr Theorien miteinander vergleichen soll und nicht nur einzelne Philosophen für sich behandeln soll. Und darauf reagiere ich jetzt schon mal. Also ich habe auch Folien vorbereitet, um die Evaluation insgesamt mal vorzustellen. Wenn wir heute noch Zeit dafür haben, können wir das machen. Wenn nicht, dann verschiebt man das auf die nächste Woche. Also, generell wird in der politischen Theorie dann eben unterschieden zwischen dem liberalen und dem republikanischen Vertragsmodell oder Modell des Sozialvertrags. Also John Locke repräsentiert das liberale Modell und Rousseau das republikanische Modell. Und um nochmal das wieder zu wiederholen, bei Locke ist der Argumentationsgang der folgende: Zum Schutz der Eigentumsrechte wird ein Vertrag geschlossen mit der gegenseitigen Zusicherung, auf das Recht der Selbstjustiz zu verzichten. Das war ja für Locke das Hauptproblem, also dass plötzlich die verschiedenen Eigentümer miteinander in Konflikt geraten oder auch welche, die sozusagen den Eigentümern was wegnehmen wollten und dann die Einzelnen ihre Rechte sozusagen selber durchsetzen mussten und das sollte, diese Situation sollte aufgehoben werden, um sozusagen eine staatliche Instanz zu schaffen, die generell dann die Gesetze dann implementiert und dann auch Fehlverhalten sanktioniert. Bei Locke gibt es dann keine Aufgabe der natürlichen Rechte an Leben, Freiheit und Vermögen, sondern nur das Recht der eigenen Durchsetzung eben dieser Justiz. Dass keine Selbstjustiz mehr möglich ist, sondern dieses Recht wird übertragen auf den Staat. Ansonsten verhält sich sozusagen der Lockesche Akteur, das Lockesche Individuum, weiterhin wie vorher, sozusagen als rationaler Eigentümer, der sein Eigentum schützen will. Also seine Verhaltensmuster ändern sich durch den Sozialvertrag nicht bei Locke. Und der Gesellschafts- und Herrschaftsvertrag besteht aus zwei Verträgen, eben einmal die sozusagen das gegenseitige Versprechen und dann der zweite Vertrag, diese Errichtung einer Herrschaftsinstanz. Und ganz wichtig bei Locke ist dann auch, dass die Souveränität nicht total ist, sondern beschränkt ist, einmal durch Gewaltenteilung und zweitens durch den Staatszweck, dass es sozusagen ein Minimalstaat ist, der jetzt kein Wohlfahrtsstaat, Umverteilungsstaat ist, sondern ein Staat, der nur die Eigentumsrechte absichert. Bei Rousseau sieht der Argumentationsgang eben wie folgt aus. Zur nun rechtlich garantierten Herstellung der vormals natürlichen Freiheit und Gleichheit, also sozusagen das, was vorher existierte in der natürlichen Freiheit und verloren gegangen ist durch die bürgerliche Gesellschaft, das wird sozusagen wiederhergestellt durch diesen Sozialvertrag, in dem sozusagen eben auch Gleichheit ein wichtiges Element ist, mit dem Ziel einer gerechten, auf Gemeinwohl orientierten politischen Körperschaft. Und dann ist eben auch ganz wichtig bei Rousseau, dass die Republik dann das Verhalten der Bürger ändert. Dass die Bürger in gewisser Weise umerzogen werden zur Gemeinwohlorientierung und zur Sittlichkeit. In Bezug auf die Teilung oder Nichtteilung der Souveränität überträgt der Sozialvertrag in dem Sozialvertrag jedes Mitglied alle Rechte an den politischen Körper und wird aber gleichzeitig Teil dieses Organismus. Und alle Bürger sind dann an dieser Souveränität beteiligt. Und die Souveränität ist unbegrenzt und insofern ist der Staat letztlich potenziell total, kann in alle Bereiche eben eingreifen, ist nicht vom Staatszweck beschränkt, wie das bei Locke der Fall ist. Und diese Idee des republikanischen Vertragsmodells wird gegenwärtig in der politischen Theorie eben aufgenommen in so Begriffen wie partizipativer Republikanismus. Also insofern spielt es eben heute in der Diskussion schon eine Rolle, also dass man sagt, die bürgerliche Selbstorganisation ist jetzt nicht nur so ein institutionelles Arrangement der Koordination, sondern impliziert eben auch die Veränderung der Tugenden der Bürger, also die Schaffung bürgerlicher Tugendhaftigkeit, indem man sozusagen lernt, im politischen Miteinander dann bestimmte Verhaltensweisen an sich zu legen. Und die sagen dann, diese spezifische Form des Republikanismus hätte drei Charakteristika: die zentrale Funktion der Öffentlichkeit als demokratische Ort demokratischer Deliberation und Entscheidungsfindung. Also die Öffentlichkeit ist ganz wichtig, um zu deliberieren, um sozusagen über verschiedene Handlungsoptionen zu diskutieren. Und ein weiterer wichtiger Punkt, eben die hohen tugendethischen Ansprüche auch eben an die Kompetenz der Bürger und dann eben auch die stabilitätspolitische Norm, dass in der öffentlich sichtbaren Austragung politischer Konflikte gleichzeitig die republikanische Ordnung auf Dauer gestellt wird. Das ist dann in gewisser Weise schon ein bisschen Abkehrung von diesem reinen Identitätsmodell von Rousseau, dass man doch Konflikte in der Weise anerkennt. Also das ist wohl ein Element des Pluralismus, dass man sagt, Konflikte, politische Konflikte, Debatten in Parteien, zwischen Parteien, sind nicht etwas Schlechtes, sondern die sind gut, wenn sie in der demokratischen Öffentlichkeit eben ausgetragen werden und man sozusagen die Argumente dadurch eben transparent vorgelegt bekommt. Und das ist natürlich, das spricht sich natürlich heute schon sozusagen mit der Funktionsweise der, sagen wir, Meinungsbildung innerhalb der Bevölkerung. Also Parteien möchten immer nach außen gerne als einig dastehen, also dass man nicht gerne in der Öffentlichkeit diskutieren möchte, weil sozusagen Streit und Konflikt immer etwas Negatives konnotiert, immer eine negative Bedeutung mit sich trägt. Und vielleicht müssen wir das noch lernen, dass sozusagen zivilisierter, deliberativer, diskutiver Streit eigentlich zur Demokratie gehört. Also wenn er nur rein argumentativ bleibt, wenn sich die Leute nicht mit Molotow-Cocktails bewerfen oder sonst aufeinander einschlagen, sondern wenn eine Debatte dann nicht mehr stattfindet, sondern in der Öffentlichkeit, dann fehlt ein wichtiges konstitutives Element eben moderner Demokratien, wo ja die Konflikte in der demokratischen Öffentlichkeit in zivilisierter, nur argumentativer Weise ausgetragen werden sollen. Also, und die fassen dann eben diese Funktion der Öffentlichkeit dann eben noch so zusammen, also sollen die Bürgertugend ausbilden, Austragung von Elitenwettbewerb und Austragung von Konflikt. Vielleicht ist das eigentlich nur eine Position, aber in dem Buch ist es so dargestellt. Gleichheit spielt bei Rousseau eine ganz wichtige Rolle. Das ist eben der Unterschied zu Locke und Hobbes. Und da kann man unterscheiden zwischen politischer Gleichheit, in dem alle die gleichen Rechte und Pflichten haben und alle haben ein gleiches Stimmengewicht. Erinnern Sie sich an diese Passage der 10.000 zu 1, also jeder hat sozusagen die gleiche Stimme. Und es gibt nicht einige, die sozusagen Vorrechte haben in der Politik. Für ihn spielt aber auch materielle Gleichheit eine ganz große Rolle. Da gibt es eine Passage, wo er schreibt, und das ist natürlich schon ein Indiz dafür, dass man den Sozialvertrag schon so auch als eine Blaupause für eine sozialistische Gesellschaft nehmen kann. Kein Bürger soll so viel Vermögen besitzen, dass er einen anderen kaufen kann. Also wenn man das jetzt ernst nehmen würde und dann das Vermögen so einschränken würde, das wäre der Tod des Kapitalismus, ist ja ganz klar. Der basiert ja gerade darauf, dass Unternehmer die Arbeitskraft von anderen kaufen für einen bestimmten Zeitpunkt und sie sich sozusagen den Arbeitsertrag aus dieser Zeit dann aneignen kann. Dann schreibt er, eben auch kein Bürger darf so arm sein, dass er gezwungen wird, sich zu verkaufen. Also das ist sozusagen, ohne dass es direkt ausgedrückt wird, eben ein Argument für Sozialismus und Kommunismus. In Bezug auf Staatsform lässt sich auch einiges finden im Sozialvertrag. Und da sieht man, dass Rousseau sehr stark von Montesquieu beeinflusst wurde. Also in Montesquieu gibt es ja längere Passagen mit so einer Art Klimatheorie, also wo geografische Faktoren auch eine große Erklärungskraft haben für die Staatsform. Und er stellt so eine Art Größen- und Klimatheorie von Staatsformen auf und sagt, große wohlhabende Nationen brauchen im Prinzip eine Monarchie, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Also da muss sozusagen abhängig von der Größe immer mehr Macht in einer einzigen Person dann konzentriert sein. Und dementsprechend eignet sich die Aristokratie eher für mittlere Staaten und Demokratie für kleine und arme Staaten. Vielleicht hat er da eben an die Republik Genf gedacht oder an die ersten Schweizer Gemeinden, die damals die Bauerngemeinden, die damals die Schweiz begründet haben. Und dann sagt er in Bezug auf Klima, dass der Despotismus sich eher auftaucht in heißen Ländern, die Barbarei in kalten Ländern, also Barbarei, das sind aus der damaligen Sicht eher sozusagen unterentwickelte, selbstsubsistente Gemeinschaften und eben die guten Staatsordnungen liegen dazwischen. Und daraus formuliert er dann Bedingungen für eine Demokratie aus seiner Perspektive. Er sagt allerdings, dass er es überhaupt unwahrscheinlich hält, dass sich eine wahre Demokratie auf der Erde überhaupt durchsetzt, sondern dass eher eine Staatsform wäre für Götter. Und aber trotzdem formuliert er eine Bedingung und sagt, Demokratien setzen einen kleinen Staat voraus, in dem das Volk leicht zu versammeln ist. Also er geht natürlich von dieser Idee aus, dass Volkssouveränität nicht vertreten werden kann, also Volksvertreter in einer repräsentativen Demokratie, sondern dass man das nur durch direkte Volksabstimmung dann umsetzen kann. Dann setzt es eine große Einfachheit in den Sitten voraus, also eine geringe Heterogenität in der Gesellschaft und eine Gleichheit von gesellschaftlicher Stellung und Vermögen und sehr beschränkter Luxus. Und man meint fast so wie Platon damals und auch gewisserweise Aristoteles, eben dass Wohlstand und Luxus die Sitten der Menschheit, der Menschen nur verdirbt. Ganz interessant ist, das letzte Kapitel im Sozialvertrag, da geht es um die Zivilreligion oder bürgerliche Religion. Und da sieht man den Rousseau als Religionswissenschaftler denken. Er unterscheidet in diesem Kapitel zwischen zwei Haupttypen von Religion. Ein Typus von Religion ist eine nationale Religion mit eigenen Göttern und Riten, wo praktisch Religion und Politik gewissermaßen vereint ist. Und er sagt beispielsweise, das Judentum hat sich ja so herausentwickelt, dass der jüdische Gott Jehova war ja im Prinzip nur der Gott der Israeliten. Und als sie damals nach Kanaan eingezogen sind, da war sozusagen ihr Sieg gegen die anderen Völker im Beweis, dass ihr Kriegsgott Jehova sozusagen besser war als die anderen Götter. Und nach Rousseau verhält es sich in seiner Zeit das auch mit dem Katholizismus, der sozusagen bezogen ist auf das Frankreich. Das sind da sozusagen bestimmte christliche nationale Religionen, in der der König gleichzeitig das politische und auch das geistige Oberhaupt dann darstellt. Und er sagt, das funktioniert am besten. Da treten die geringsten Konflikte auf. Außer wenn sich sozusagen eine Religion aggressiv verhält und die andere sozusagen unterwerfen möchte. Und er beschreibt dann diese Situation. Und das ist schon interessant, also in der heutigen Zeit würde man sagen, mit dieser Art von Muster, Religionsmuster, eher momentan die muslimischen Fundamentalisten identifizieren, aber Rousseau meint damals eher schon den Katholizismus. Er schreibt, die Religion ist dann schlecht, wenn sie ausschließlich und tyrannisch ein Volk blutrünstig und intolerant macht, derart, dass es nur nach Mord und Totschlag dürstet und eine heiligmachende Tat zu begehen glaubt, wenn es jeden tötet, der seine Götter nicht anerkennt. Dies versetzt ein Volk in einen natürlichen Kriegszustand mit allen anderen, was seiner eigenen Sicherheit sehr schadet. Also das Interessante ist, mit diesem Zitat meint er eben in der damaligen Zeit eben das nationale Christentum und eben nicht eben andere Religionen. Und der zweite Typus von Religion ist eben so eine transnationale oder transkulturelle Religion ohne Tempel und Riten, ein reiner innerlicher Kult, der alle Menschen als Brüder anerkennt, also so wie das im ursprünglichen Christentum der Fall war. Und der steht, aus seiner Meinung nach, also so eine Denke, dem gesellschaftlichen Geist entgegen und führt zu Spaltung und Unterwürfigkeit. Als Spaltung in dem Sinne, also dass diese in gewisser Weise entschiedenen Christen dann eben trennen zwischen der politischen und der geistigen Obrigkeit und sich letztlich nur der geistigen Obrigkeit unterordnen. Und bei Augustinus, also den hatte ich ja in der alten Vorlesung behandelt, tritt das eben sehr stark zutage in der Unterscheidung zwischen dem Gottesstaat, also dem rein geistigen Reich der Gläubigen und dem realen politischen Staat. Und Hobbes meint, in dieser Differenzierung zwischen dem rein geistigen Reich und dem politischen Reich wären Konflikte systematisch angelegt und würden sozusagen die Gesellschaft destabilisieren. Und er plädiert dann aus dieser Perspektive für eine Zivilreligion, also eine richtig konstruierte Religion mit ganz einfachen Dogmen. Er sagt, es gibt im Prinzip nur 5 positive Dogmen. Und zwar, man soll an einen allmächtigen und wohlmeinenden Gott glauben. Das zweite, an ein zukünftiges Leben. Drittens, an die Bestrafung der das Glück der Gerechten. Und viertens, die Bestrafung der Bösen. Und fünftens, Heiligkeit des, was kann das sein? Was ist heilig aus Rousseaus Perspektive? Des Sozialvertrags. Ja. Dass der Sozialvertrag ist sozusagen das Heiligtum. Ja. Und das einzige negative Dogma ist Intoleranz. Also man darf nicht intolerant sein. Intoleranz ist verboten, also praktisch umformuliert ein positives Dogma, intolerant sein gegen Intoleranz. Ja. Das wäre sozusagen dann diese Zivilreligion. Kommen wir noch zur Kritik und Würdigung. Sein Menschenbild ist meines Erachtens naiv und unterschätzt sozusagen auch die gesellschaftliche Komplexität. Also wenn Sie nochmal an diese blaue Box mit den Kurven da sehen, im Urzustand weiß heute die Anthropologie, dass es ganz viele Schattierungen von Menschen gibt, dass es Gesellschaften gibt von Menschenfressern, wo sie sich wirklich gegenseitig aufessen. Und es gibt, habe ich schon mal berichtet, im Amazonas sozusagen ein Volk, von dem man sagt, es sei aufgrund der Sprache das friedfertigste, glücklichste Volk und so weiter. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Also man kann nicht sagen, dass früher, sagen wir vor vielen tausend Jahren, die Menschen nur friedlich waren. Dann Gegner von Gewaltenteilung und repräsentativer Demokratie, das ist in der heutigen Komplexität von Macht schwierig zu denken. Also wie, dass man denkt, da gibt es eine Souveränität, die unteilbar ist, heute nicht mehr nachzuvollziehen. Dann ist er Ideengeber einer identitären Demokratie, sozusagen wo das Volk aufgeht in einem gesamten Volkskörper. Und das ist natürlich von der Denke her Vorläufer von totalitaristischen Vorstellungen, wie wir sie dann im real existierenden Kommunismus und heute immer noch in Nordkorea finden. Denn in seiner Entwicklungstheorie hat er so bestimmte teleologische Vorstellungen, also dass die Geschichte ein bestimmtes Ziel hat, und sagen, guter Ausgangspunkt, Sünde und dann Rekonstruktion, dass diese Geschichtsphilosophie sich dann später bei Hegel dann eben viel systematischer dann zeigt. Aber zusammen mit Voltaire und Montesquieu ist er Hauptvertreter der französischen Aufklärung, früher Kritiker des Fortschrittsoptimismus, also sein Zurück zur Natur und so weiter, nehmen heute noch viele Leute sehr ernst. Und er hat auf jeden Fall eine einzigartige Wirkungsgeschichte zu verzeichnen, ist ideeller Wegbereiter der Französischen Revolution und der Menschenrechte und für Kant, Hegel und Marx sehr wichtig, hat sehr viele Theoretiker beeinflusst. Und in der Einführungsvorlesung habe ich Ihnen ja mal so eine Statistik von Philosophen, wie sie auftauchen in Lehrbüchern, gezeigt. Da steht Rousseau an erster Stelle. Also er ist sozusagen von den Philosophen, die in dieser Vorlesung vorgestellt werden, der wirkmächtigste politische Philosoph überhaupt. Marx ist natürlich, indem er in andere Bereiche hineingewirkt hat, insbesondere die Ökonomie, noch wirkungsmächtiger gewesen, aber als politischer Philosoph ist Rousseau sicher der wichtigste. Hier ganz am Ende noch Empfehlungen zur Vertiefung. Hier sehen Sie 5 Punkte, wenn Sie mal sozusagen eine Rousseau-Tour machen möchten von hier aus. Die kann man so besuchen, dort hatte sich Rousseau aufgehalten. Und dann gibt es noch Beispiele für Klausuren. Ich danke für die Aufmerksamkeit.